DCK Kompakt wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Medtronic GmbH.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Ich bin Antonia und ich bin heute nicht alleine in dieser Folge, denn die liebe Anna ist noch bei mir.
Hi, ja, hallo Antonia, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Sehr schön, mit dir heute diese Folge aufzunehmen. Ja, Anna, der DCK 2025 ist vorbei. Du warst auch mit vor Ort. Wie war denn dein Eindruck?
Ich fand den DCK diesmal richtig gut. Es war richtig gut besucht. Viele Leute, die man so zwischen den ganzen Sessions gesehen hat. Was ich auch besonders gut fand, ist, dass gab es ja letztes Jahr auch schon, aber dass es auch die Möglichkeit gab für junge Chirurginnen und Chirurgen, sich zu bewerben auf einen Vorsitz. Und das wurde auch viel mehr wahrgenommen als im letzten Jahr. Hat mir sehr gut gefallen, dass man eben so auch die Chance hat, in die erste Reihe zu kommen und mitzumachen. Und ich habe viele Sachen gesehen, war selber relativ beschäftigt, hatte einige Verpflichtungen, aber mir hat es Spaß gemacht. Und dir?
Ich fand, das war auch total ein super schöner Kongress. Also es war auch wirklich gut besucht, ist mir auch aufgefallen. Ich hatte da eher die Zuhörerperspektive. Ich war jetzt selber nicht aktiv bei dem Kongress, außer unsere kleinen Interviews, die wir geführt haben. Aber genau, ich fand es auch super schön. Ich hatte eine Lieblingssitzung. Da ging es auch um das ganze Thema Karriere, Familie, Schwangerschaft. Und diese Sitzung war so gut besucht, wo man einfach gemerkt hat, das ist ein Thema, was wirklich, wirklich viele, gerade junge Leute beschäftigt. Und ja, da habe ich aber auch noch ein Interview zugeführt, was wir später auch hören werden. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal anfangen. So, wir waren vor Ort, wir haben nämlich Interviews geführt vor Ort. Und das erste Interview, das wir jetzt gleich mal reinhören, ist ein Interview zwischen Benedikt und Dr. Med Viktoria Witt. Viktoria Witt ist Psychiaterin und Neurologin aus Travenbrück und sie hat einen Vortrag gehalten zum Thema Bewältigungsstrategien bei Suizidalität und Substanzabhängigkeit. Ein unfassbar wichtiges Thema. Mental Health ist wirklich groß geschrieben, auch in den Medien. Und würde ich einfach mal sagen, hören wir gerne mal rein.
Ich stehe hier mit Viktoria Witt. Sie ist Psychiaterin und Neurologin.
Ja.
Und wir kommen aus einer Sitzung zu, nennen wir es mal im weitesten Sinne, Search and Wellbeing. Da ging es von Burnout über Substanzmissbrauch bis hin zur Suizidrate unter unseren Kolleginnen. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das eigentlich so, dass wir offensichtlich in unserem Fach doch irgendwie gefährdet sind für solche Dinge. Was macht uns da so anfällig?
Ja, ich habe mich erstmal gefreut, als Psychiaterin auf den Deutschen Kongress für Chirurgie eingeladen zu werden und finde das absolut sinnvoll. Der chirurgische Beruf hat natürlich besondere Herausforderungen, was Arbeitszeiten und Belastungen angeht, wenn beispielsweise Behandlungsfehler passieren oder das Outcome nicht ist, wie man es sich selber wünschen würde. Dazu kommen eben Arbeitsverdichtung, Bürokratie. Also da gibt es ganz viele Ebenen, auf denen dieser Beruf belastend sein kann. Und dazu kommen bei Ärzten, Ärztinnen insgesamt sicher auch persönliche Faktoren. Ein hoher Leistungsanspruch, der Wunsch, möglichst perfekt die Patienten zu versorgen und gute Outcomes zu erreichen. Und dass man vielleicht auch daher nicht ganz so leicht einräumt, wenn man überlastet ist, wenn es zu viel wird, wenn man doch einen Fall hat, der einem sehr nachgeht. Und insofern fand ich das großartig, dass es so eine Session hier auf dem Kongress gegeben hat. Und ja, ich auch Teil davon sein durfte, um eben mögliche Hilfsangebote oder in dem Fall Bewältigungsstrategien bei Suizidalität und bei Substanzabhängigkeit vorzustellen.
Ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt bei den Strategien sind, und da haben wir in der Sitzung ja auch drüber gesprochen, da gibt es viele Dinge, die man individuell angehen kann, aber es gibt ja auch durchaus Konzepte und Maßnahmen, die für alle Kolleginnen und Kollegen mehr oder weniger allgemeingültig zugeschnitten sind. Und vielleicht da einfach mal so ein kleiner Hinweis, was gut ist, was kann man tun oder vielleicht auch an wen kann ich mich wenden, wenn ich entweder den Eindruck habe, dass ich selber da gefährdet bin oder vielleicht auch eine Kollegin oder ein Kollege, der mir nahesteht.
Also ich glaube, dass erstmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man auf Warnsignale achtet. Reden hilft. Und wenn man plötzlich bemerkt, jemand zieht sich zurück, jemand ist plötzlich sehr gereizt, hat Wutausbrüche, die vorher nicht da waren, beteiligt sich nicht mehr an den Gesprächen unter Kollegen, wie das vorher der Fall war, oder wirkt sonst irgendwie abwesend, dass man tatsächlich den Kontakt sucht und das vielleicht sogar direkt anspricht auf niedrigschwellige und respektvolle Art und Weise, wie zum Beispiel, wäre es in Ordnung, dass ich etwas anspreche, was mir aufgefallen ist und ich mache mir irgendwie Sorgen um dich oder um sie. Das kann also den großen Unterschied manchmal machen schon zwischen erdrückendem Schweigen und ja, einem entlastenden Gespräch. Das ist so das, was man im direkten Kontakt mit Kollegen überlegen kann. Es gibt natürlich darüber hinaus viele Hilfsangebote, die man suchen kann auf lokaler Ebene, ob es nun der Hausarzt ist, den man anspricht, oder fachärztliche Hilfe, die man sucht. Es gibt Suchtberatungsstellen, wenn das Thema eine Rolle spielt. Beim sozialpsychiatrischen Dienst kann man sich niedrigschwellig beraten lassen. Und auch überregional gibt es Initiativen, wie zum Beispiel die PSU Helpline, psychosoziale Unterstützung ist das, wo Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen einander versuchen zu helfen. Da kann man, ich glaube, zwischen 9 und 21 Uhr oder so ähnlich anrufen und sich eben auch beraten lassen oder anonym einfach Entlastung suchen. Das ist so auf der direkten Ebene. Man kann natürlich oder sollte sich Gedanken machen auf struktureller Ebene, was man da verbessern und ändern kann. Also sich vielleicht berufspolitisch engagieren, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um diese Belastungsfaktoren des chirurgischen Arbeitsalltags abzubauen. Und dann auch in Kliniken Strukturen zu etablieren, auf denen man sich gegenseitig unterstützen kann. Also wie zum Beispiel entlastende Supervisionen, wo dann jemand eben Gespräche moderiert, in denen man schwierige Situationen ansprechen kann, dass man eine Offenheit im Klinikalltag schafft, wo man überhaupt über solche Themen reden darf, ohne gleich stigmatisiert zu werden. Das sind so verschiedene Punkte, die mir dazu einfallen.
Vielen Dank. Und Sie hatten ja auch schöne Links und Maßnahmen auch gezeigt. Und die werden wir einfach mit aufnehmen in die Shownotes, weil ich glaube, das ist der wichtige Appell jetzt zum Ende unseres kurzen Beitrages. Es ist völlig legitim, dass wenn man ein Problem hat, und das sind ja auch Erkrankungen letzten Endes, ja, und wenn ich mir das Sprunggelenk breche, würde ich ja genauso zum Arzt gehen, wie wenn ich ein psychiatrisches Problem habe oder auch nur gefährdet bin, in eine solche Erkrankung, Suchterkrankung vielleicht zu treffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Fazit. Wenn man Hilfe braucht, gibt es diese und dann kann man die auch, sollte man die auch in Anspruch nehmen.
Ja, das ist schön, dass Sie es nochmal so sagen. Genau, Scham ist total fehl am Platz. Psychische Belastungen, psychische Erkrankungen können jeden treffen. Und dieser Abbau von Ängsten oder von Schamgefühlen, das ist der allererste Schritt, um wirklich Hilfe zu bekommen. Und es gibt gute Hilfen.
Prima, super, vielen Dank.
Ja, nach diesem sehr ernsten Thema in Bezug auf das Chirurgen- und Chirurginnen-Dasein und auch sehr unterrepräsentierten Thema in dem alltäglichen Leben, wechseln wir auch mit Benedikt zu eigentlich dem guten Thema. Also, warum will ich eigentlich in die Chirurgie? Ich will hier rein und hier ist why. Und nachdem wir jetzt gehört haben, was vielleicht die Negativaspekte angeht, wollen wir jetzt hören, welche Motivation wir haben für die Chirurgie. Zu diesem Thema, zu Ihrer Motivation für die Chirurgie, persönlichen Beweggründen und vielleicht auch Vorurteile gegenüber dem Fach, hat Benedikt mit Jasmin Yusuf gesprochen, Assistenzärztin in der Orthopädie und Unfallchirurgie in Leipzig. Viel Spaß dabei.
Ich bin jetzt bei Jasmin Yusuf und wir kommen gerade aus einer Sitzung, wo man so ein bisschen, also sprichwörtlich zum Glück, nur die Hosen runterlassen musste und über seine eigenen Erfahrungen mit der Chirurgie reden musste. Und Jasmin, das kann ich ja sagen, du bist im ersten Weiterbildungsjahr in Leipzig und du hast so ein bisschen erzählt, warum es sich lohnt, in die Chirurgie zu gehen. Du hast da ganz persönlich deine Eindrücke gegeben. Und ich bin ja auch überzeugter Anhänger der Chirurgie und wir machen ja auch noch beide O&U. Und man fragt sich immer so ein bisschen, wenn man dich hört, Chirurgie macht ja Spaß und wir machen das gerne. warum das nicht mehr Leute machen wollen. Haben wir ein Imageproblem oder ist bei unserem Fach irgendwie doch was faul?
Zum einen erstmal, ja, Chirurgie macht auf jeden Fall Spaß und ich bin als studentische Hilfskraft sozusagen in die Klinik gekommen, bin da hängen geblieben und habe jetzt auch in der Klinik angefangen zu arbeiten als Chirurgin. Und es gibt nichts Schöneres, was man machen kann. Man kann mit den Händen arbeiten, man hat ein sehr persönliches Verhältnis mit seinen Patienten, man kann kreativ sein, man kann basteln. Es ist einfach so toll und macht so viel Spaß. Und ich verstehe aber, wenn du sagst, dass, oder dich fragst, ob wir ein Imageproblem haben, weil ich sehe das selber, wenn ich den Studentenunterricht mache, mittlerweile, dass die Studenten super demotiviert kommen, sie es eigentlich nur abhaken wollen and that's it. Und das finde ich super schade, weil ich komme da rein, bin motiviert, möchte denen was mit auf den Weg geben und dann gucken mich erstmal demotivierte Gesichter an. Und wenn ich dann frage, warum habt ihr eigentlich kein Interesse, dann kommen Sachen wie, ja, Chirurgie ist ja was für starke, große Männer, Chirurgie ist sexistisch, Chirurgie ist ja mit einer Hierarchie verbunden, Chirurgie ist sozusagen nicht vereinbar mit sozusagen der Familie. Also es sind alles sozusagen sehr, sehr negative Konnotationen, die einem da entgegengeworfen werden. Und ich glaube, dass die einfach seit Jahren in diesen Köpfen so feststecken. Und ich glaube, oder ich finde es eigentlich schade, weil ich glaube, wir postulieren auch als Fachgesellschaften sehr, sehr viel dafür oder wir haben auch schon viel dafür gemacht, dass manche Dinge nicht mehr so sind, wie sie halt vielleicht vor 100 Jahren noch waren. Es sind immer mehr Frauen in der Chirurgie, wir sind offener geworden. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Modelle eben auch schon durchgebracht, aber wir können noch besser werden, was halt zum Beispiel Teilzeitmodelle angeht. Und ich glaube, das wird vielleicht auch zu wenig gesehen und eben auch vorgelebt. Da müssen wir uns auch an die eigene Nase greifen.
Ja, das finde ich gut, das sage ich ja auch mal. Ich meine, es kann nicht jeden Tag die Sonne scheinen, ja. Das haben wir auch schon gesagt. Ich glaube schon, man kann es in dem, wie man es vorlebt, doch so ein bisschen auch vermitteln, warum wir das gerne machen und warum wir das auch fast jeden Tag gerne machen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wichtiger als wirklich der Content im Studentenunterricht ist, glaube ich, wie man ihn rüberbringt. Und wenn man nur sozusagen eine PowerPoint abarbeitet und runter redet, dann kann man, glaube ich, die Leute weniger catchen. Wenn man aber sozusagen mit praktischen sozusagen Beispielen arbeitet, wenn man eben auch so ein bisschen zeigt, warum man dahinter steht und warum es total cool ist, Orthopäden und Unfallchirurgin zu sein und eben auch auf das Persönliche mehr eingeht, kann man, glaube ich, auch sehr, sehr viel erreichen.
Ja, und ich glaube, was auch hilft, ist natürlich so ein bisschen, hast du ja auch gesagt, die Rahmenbedingungen. Ich glaube, wenn man erst mal 10 Minuten zu spät kommt, wenn es nur 10 Minuten sind, wenn man erst mal zu spät kommt, dann noch 4-mal angerufen wird in der ersten Viertelstunde, ich glaube, wenn es einen Appell gäbe an die Kliniken und Klinikträger, man muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass eben Außenweiterbildung, Lehre, aber auch der gesamte Alltag so gemacht werden kann, dass das für alle gewinnbringend ist. Und da profitiert ja auch jeder letztlich von. Und Gleiches gilt auch so ein bisschen für die Wissenschaft. Da bist du ja auch sehr, sehr engagiert, was ja super untypisch ist. Auch im Studium schon ganze Artikel, Buchkapitel geschrieben. Und das zeugt für mich immer davon, dass du das auch gerne machst, weil das hat dich keiner gezwungen. Und das ist ja auch deine freie Zeit, wenn man die so nennen will.
Genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss schon so ein bisschen für die Sache brennen, wenn man sich das alles antun möchte, sage ich mal so. Weil natürlich ist es auch mit Arbeit verbunden. Und wenn man aber etwas wirklich gern macht und irgendwie auch die richtigen Leute hinter sich hat, und das ist zum einen das Team, aber eben auch die richtigen Mentoren, die einen sozusagen mitziehen und auch unterstützen und supporten und einen sozusagen beklatschen, wenn man was geschafft hat, dann ist auch einiges viel, viel einfacher. Und ich muss ehrlich gestehen, ja, wir sprechen oft von der Work-Life-Balance, aber wir verbringen auch so viel Zeit auf der Arbeit. Und wenn man da nicht Spaß hat, würde ich es, glaube ich, sehr traurig finden.
Cool. Vielen Dank, Jasmin, für deinen motivierenden Impetus in die Chirurgie und für alle, die unsere Sitzung heute verpasst haben. Sie war okay besucht, ein paar 50 Leute habe ich gezählt. Ja. Da kann man natürlich, beim BDC gibt es gute Quellen, um das nachzulesen. Nur Mut, die aktuelle Weiterbildungskampagne, gerne reinschauen. Ich danke dem motivierenden Impetus in die Chirurgie und für alle, die unsere Sitzung heute verpasst haben. Sie war okay besucht, ein paar 50 Leute habe ich gezählt. Ja. Da kann man natürlich, beim BDC gibt es gute Quellen, um das nachzulesen. Nur Mut, die aktuelle Weiterbildungskampagne, gerne reinschauen. Ich danke dir. Ja.
Ja, also Vorurteile gegen der Chirurgie gibt es viele tatsächlich. Wichtig ist eben, damit aufzuräumen, auch zu erklären, wie ist es denn wirklich. Und wir haben viele positive Beispiele, wie es laufen kann in der Chirurgie. Also es ist auch auf jeden Fall wichtig, dass diese Message auch bei den jungen Studierenden ankommt. Ja, eine andere Initiative, die sich um die Leidenschaft für Chirurgie im Studium kümmert, ist das SYNLAB. Anna, das SYNLAB ist ein Projekt aus dem UKE.
Ja.
Du bist ja im UKE. Kennst du dieses Projekt?
Ja, ich kenne das Projekt. Ich kenne auch Kira Meissner zufällig. Da kommt man im Grunde gar nicht dran vorbei. Sie ist ja gar nicht alleine jetzt in dem Projekt, aber ist die Interviewpartnerin von der Mara Götz ja in dem folgenden Beitrag. Und die Studierenden haben in diesem Projekt eben ganz viel in Eigenregie mit vielleicht ein kleines bisschen Hilfe, aber das meiste haben sie, glaube ich, selber gemacht. Ein laparoskopisches Trainingscurriculum. Ja, arrangiert und entwickelt, um eben Studierenden die Chirurgie näher zu bringen.
Das klingt super spannend. Dann würde ich sagen, hören wir einfach mal rein mit Kira Meißner und Mara Götz.
Hallo und herzlich willkommen vom DCK 2025. Ich sitze hier mit Kira Meißner, Medizinstudentin vom Universitätsklinikum in Hamburg und Teil des SimLabs in Hamburg, einer studentischen Initiative. Und Kira hält hier auf dem Kongress einen Vortrag mit dem Thema Inspiring and Maintaining Passion for Surgical Specialties, a Student-led Approach to Encourage Surgical Career. Das ist jetzt ein Thema, das du schon sozusagen noch vor deinem Berufseintritt begonnen hast. Wie bist du denn überhaupt als Studentin zu diesem Thema, zur Leidenschaft in der Chirurgie gekommen?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die liebe Einleitung. Ich selber bin schon lange überzeugt, dass ich eine chirurgische Weiterbildung machen möchte. Aber gerade im Studium hat mir die Hands-on-Ausbildung in der Lehre doch sehr gefehlt. Und deshalb finde ich es so toll, dass ich jetzt eine Gruppe gleichgesinnter Studierender gefunden habe, mit dem wir dann das Projekt SimLab ins Leben rufen konnten und so ein laparoskopisches Trainingscurriculum entwickelt haben, mit dem wir chirurgische Fertigkeiten auch schon während des Studiums vermitteln können.
Und zu welchen Ergebnissen seid ihr jetzt in eurer Studie gekommen?
Unsere ersten Laparoskopiekurse waren ein voller Erfolg. Die Kurse werden von den Studierenden sehr gut angenommen und auch das Peer-Teaching-Konzept kommt super an. Die Studierenden fühlen sich sehr wohl in unserer Kursatmosphäre und freuen sich über die Möglichkeit, lernen zu können und vor allem auch komplett wertungsfrei Fehler machen zu dürfen. Und langfristig konnten wir natürlich jetzt noch nicht belegen, dass auch die Leidenschaft für die Chirurgie durch unsere Trainings langfristig bestehen bleibt. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir durch die Kurse ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl schaffen und Skills vermitteln, die dann die Studierenden motivieren, am Ball zu bleiben.
Auf jeden Fall eine gute Perspektive, wie ich finde. Wie war es denn jetzt für dich hier auf diesem großen Kongress, beziehungsweise wie ist es für dich hier auf diesem großen Kongress einen Vortrag zu halten, als Studierende? Also.
Das ist natürlich für mich auch schon eine super Erfahrung und macht vor allem auch ganz große Lust auf mehr.
Ja.
Und ich persönlich finde es außerdem super wichtig, dass bei Themen wie Aus- und Weiterbildung die Perspektiven von Studierenden abgebildet werden. Schließlich betrifft uns das direkt und am Ende des Tages sind wir die Zukunft und die möchten wir dann natürlich auch gerne mitgestalten.
Ja, klingt sehr gut, wie ich finde. Vielen Dank für das Interview.
Dankeschön.
Ja, weg von Kira Meißner, die ja Medizinstudentin ist im UKE, hin zu Hans-Christian Schmidt, der auch Medizinstudent ist im UKE in Hamburg, auch im SYNLAB mit beteiligt. Und wir fragen uns ja immer in der Chirurgie, wie können wir junge Assistenzärzte und Assistenzärztinnen gewinnen für das Fach? Was ist eigentlich das Problem, warum wir so wenig Nachwuchs haben und warum bleibt denn der Nachwuchs auch nicht unbedingt bei uns in der Chirurgie? Und dazu hat Mara Götz nochmal mit Hans-Christian Schmidt gesprochen, der sich aus der Sicht der Studierenden mit dem Fach Chirurgie beschäftigt hat. Wie ist die Wahrnehmung? Was ist vielleicht auch das Problem? Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier mit Hans-Christian Schmidt, Medizinstudent aus Hamburg und ebenfalls Teil der SimLab-Initiative. Hans hat gestern, also ihr habt gestern ja eure Ergebnisse vorgestellt im Rahmen des Science Slams zur CLIP-Studie, einer Studie, die die Studierenden und deren Motivation für die Chirurgie untersucht. Was waren eure Hauptfindings?
Ja, hallo, vielen Dank,
Sehr
Mara, für die
gerne.
Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen.
Sehr gerne.
Die Hauptfindings der CLIP-Studie, da geht es um chirurgische Klischees in Prüfungen. Man könnte auch einen Faktencheck der Chirurgie seitens Erstsemesterstudierenden hauptsächlich so nennen. Da haben 720 Studierende teilgenommen und was super spannend war, 207 von ihnen favorisieren in diesem frühen Stadium die Chirurgie als Wunschfachgebiet. Leider haben sich aber auch sehr negative Bilanzen gezeigt, unter anderem zu geschlechtsspezifischer Diskriminierung gegenüber Frauen und einer geschlechtsspezifischen Dominanz von Männern. Mhm. Und darüber hinaus auch, dass mögliche Förderung seitens der Chefetage bei Schwangerschaft oder bei 6 Monaten Elternzeit negativ ausfallen würden. Mhm.
Also die Erstsemesterstudierenden nehmen das sozusagen schon als Probleme in ihrer Zukunft als potenzielle ChirurgInnen wahr.
Richtig, genau. Ja. Und das bei tatsächlich ersten Berührungspunktenbereich. Also 60% von ihnen waren im Rahmen von Pflegepraktika unterwegs. Einige, also 30%, haben im Rahmen des Studiums Kontaktpunkte mit der Chirurgie gehabt. Und bereits dort sind schon diese Dinge irgendwie durchgekommen zu den Studierenden, dass sie es so wahrgenommen haben. Mhm.
Wenn jetzt Studierende haben ja offensichtlich eine hohe Begeisterung für das Fach Chirurgie. Ihr habt ja eine zweite Studie vorgestellt, die dreht sich um das Thema Burnout bei AssistenzärztInnen. Was ändert sich scheinbar im Berufsalltag? Was habt ihr da herausgefunden?
Ja, genau. Das war die Balance-Studie. Da ging es unter anderem auch um Burnout und auch das Training Assessment. Sind auch krasse Findings eigentlich rausgekommen. Also die meisten AssistenzärztInnen in der chirurgischen Weiterbildung in Deutschland fühlen sich, wenn sie nach Hause gehen, belastet und auch sehr stark belastet. Und über 45% haben angegeben, mehr als 55 Wochenstunden durchschnittlich zu arbeiten. Mhm. Und auch die Zufriedenheit zur Zeitzuteilung für Forschungsaktivitäten und Trainingsaktivitäten ist negativ wahrgenommen worden. Mhm.
Gibt es denn jetzt eine positive Perspektive für die Zukunft? Das klingt ja so erstmal recht negativ, aber wir wollen natürlich, dass es besser wird.
Voll. Also aus beiden Studien sind da sehr positive Ergebnisse auch rausgekommen. Denn trotz, also in der Balance-Studie ist rausgekommen, dass ein sehr kollegiales Umgehen miteinander ist. Also muss zwar viel Arbeit für andere übernehmen, aber irgendwie wird das auch gerne gemacht. Und irgendwie gibt es einen gewissen Optimismus im Team, was sehr schön zu sehen ist. Und in der Clip-Studie, klar, also diesen Drive von diesen 207 von 27 Studierenden kann man halt nutzen. Und die haben auch sehr positiv angegeben, dass sie sich freuen würden, handwerkliche Tätigkeiten anzugehen und auch Probleme direkt im OP lösen zu können und ihr eigenes Werk den Patienten geholfen haben, direkt sehen zu können.
Okay, also wir sehen, die Leidenschaft für die Chirurgie ist auf jeden Fall da. Wir müssen es nur schaffen, sie weiter zu erhalten. Vielen Dank für deine Zeit und für das kurze Interview. Und ja, bis später.
Ja, ich bedanke mich.
Gerne.
Belastung im Berufsstart ist definitiv ein Thema, ein wichtiges Thema. Und es gibt Initiativen, die sich darum bemühen, diese Belastung für die Chirurginnen und Chirurgen ein wenig zu verringern. Und eine Initiative davon, eine Idee, wurde auch thematisiert in meinem nächsten Interview. Das war dann ein Interview während meiner Lieblingssitzung, sage ich jetzt mal, die super interessant war, super besucht. Und das Thema war Homeoffice in der Chirurgie. Und das erscheint ja erstmal als totaler Gegensatz. Wie soll das möglich sein? Aber ich habe ein Interview geführt mit Dr. Frauke Blum. Frauke Blum ist Kinderchirurgin aus Braunschweig und sie hat was ganz Interessantes dazu gesagt. Viel Spaß dabei!
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich war gerade in einer sehr interessanten Sitzung, die auch sehr, sehr, sehr gut besucht war und habe jetzt gerade hier bei mir Dr. Med. Frauke Blaum. Frauke Blaum ist Ärztin in der Kinderchirurgie in Braunschweig und hat einen Vortrag gehalten zum Thema Homeoffice. Ja, liebe Frau Blaum, mal ganz plakativ gefragt, wird die Chirurgie bald ein Homeoffice-Fach?
Ich glaube, dass das leider nicht so ganz möglich ist, weil wir Chirurginnen und Chirurgen doch gerne am OP-Tisch stehen. Es geht auch gar nicht darum, dass wir das aufgeben wollen. Es ist einfach eine Erweiterung der Möglichkeiten, die man als Arbeitsmodelle hat, dass man eine Zeit auch im Homeoffice verbringen kann. Es ist so, dass in den chirurgischen Fächern zum Teil 4 Stunden an administrativen Aufgaben geschätzt werden, dass das gebraucht wird und warum die nicht mal in Ruhe zu Hause machen, ohne dass man ständig gestört wird oder auch einfach die Arbeitszeit flexibel einteilen kann.
Das heißt, die Idee dahinter ist, dass in der Chirurgie ja so viel anfällt, was sich außerhalb des OPs abspielt, dass es ja eigentlich gute Möglichkeiten gäbe, das alles in Ruhe zu Hause zu machen. Gibt es da Hürden, die dem Homeoffice dann trotzdem im Wege stehen?
Die Hürden sind meistens die technischen Voraussetzungen. Also bietet die Klinik die Möglichkeit, dass man auf die Patientenakte, auf Röntgenbilder, Befunde zugreifen kann. Und da gibt es zum Teil Probleme. Also gerade Kliniken, die Cyberangriff hinter sich haben, sind da sehr zurückhaltend. Zum Glück ist es meine Klinik nicht und ermöglicht mir das.
Ja, Sie haben ja auch eine Übersicht gezeigt, wie viele Kliniken in Deutschland das anbieten. Wie weit ist das denn vertreten, dass es in chirurgischen Disziplinen möglich ist, Homeoffice zu machen?
Also wir haben eine Umfrage gemacht und haben 102 Kliniken angeschrieben. Davon haben wir 69 Rückmeldungen bekommen. Und das haben 26 Kliniken haben gesagt, sie bieten Homeoffice schon an. Es gab aber auch Bedarf. Also selbst die Kliniken, die es nicht angeboten haben, haben gesagt, sie hätten oder sie sehen Bedarf, sie sehen bedingten Bedarf. Es gab auch eine Kontaktaufnahme, wo wirklich auch gefragt worden ist, wie macht ihr das, wie kann man sich das vorstellen? Auch jetzt nach dem Vortrag kam eine Kollegin auf mich zu und hat gesagt, das ist nochmal Umdenken, finden wir gut. Also ich glaube, es wird mehr und mehr kommen.
Gibt es denn dabei Vorteile für die Kliniken selbst, wenn sie Homeoffice für ihre Chirurginnen und Chirurgen anbieten?
Naja, es ist, glaube ich, wie in vielen Gebieten, dass es den Arbeitsplatz attraktiver macht. Also die Leute heutzutage, gerade nach Corona, gucken ja schon, wo will ich hin, was passt mir, was für Möglichkeiten gibt es, ist die Stadt attraktiv oder nicht? Und dann ist es vielleicht auch eine Möglichkeit für Kliniken, die eher, ich sag mal, unattraktiver sind vom Behandlungsspektrum, von der Lage, einen größeren Kreis zu finden von Leuten, die vielleicht dann auch Teilzeit arbeiten vor Ort und dann Homeoffice zur Ergänzung der Arbeitszeit nutzen, um doch auf die Stunden zu kommen, die sie gerne hätten und gleichzeitig aber dann vor Ort wohnen können und zur Arbeit pendeln.
Ja, definitiv. Also ich finde auch, das ist ein total spannendes Thema. Ich hoffe auch, dass es weiter ausgebaut wird in der Zukunft, dass mehr Kliniken das auch so annehmen. Vielen Dank auf jeden Fall für das kleine Interview und viel Erfolg noch auf dem Kongress.
Dankeschön.
Ja, wir kommen aus dem Homeoffice und müssen uns eigentlich jetzt mal überlegen, wie kann man eigentlich die Struktur von der chirurgischen Ausbildung verbessern? Und es gab schon mal eine Folge bei Search and Talk über eine App, basierte Organisation. Das ist die SediWork-App, die Dr. Dilan Seert gegründet hat und die sich vornehmlich mit einer Rotationsplanung beschäftigt. Und das wird ja auch in den kommenden Jahren immer wichtiger, dass man seine verschiedenen Inhalte seiner Weiterbildung und seines Logbuches in verschiedenen Kliniken absolvieren kann. Und wir freuen uns, dass Stefan Freis nochmal mit Dilan Seert ein kleines Gespräch geführt hat, ein kleines Follow-up zu der alten Folge und vielleicht auch zu neueren Aspekten der App, zu Updates und wie es genutzt wird.
Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Stefan Freis, live nach wie vor vom Chirurgenkongress. Neben mir sitzt Dilan Seert. Hallo Dilan.
Hallo Stefan.
Ihr kennt Dilan, weil ich mit ihr schon einen Podcast zum Thema Rotationen in der Weiterbildung gemacht habe, wo es darum geht, in der neuen Krankenhausreform-Welt es richtig noch hinzukriegen, die Weiterbildung in der Chirurgie, in der Gynäkologie, egal in welchem Fach, zu machen. Dilan, wir haben damals darüber gesprochen, du hast eine Firma gegründet, die das professionell macht, das ist die einzige Firma, die es dazu gibt, die nämlich App-basierte Rotationsplanungen für die Weiterbildung anbietet. Wie geht es dir denn so? Du bist ein Start-up, du hast Erfahrung gesammelt. Wie geht es denn dir jetzt so mit der weiteren Erfahrungssammlung in diesem letzten Jahr?
Also mir geht es sehr gut damit. Das macht mir eine große Freude, mich mit diesem Thema weiterhin zu beschäftigen, weil die Rotation einen zentralen Aspekt in der Weiterbildung darstellt. Und besonders freut mich auch, dass das Thema immer mehr in den Köpfen der Weiterbilder ankommt, dass das nicht mehr ein Außenseiterthema ist, wo wir total viel Überzeugungsarbeit machen müssen, damit das ankommt, sondern die Weiterbilder sprechen uns auch proaktiv an. Und das ist ein sehr wichtiges Zeichen für die zukünftige Weiterarbeit.
Ja, wir haben jetzt gerade ein Gespräch hier in der DCK Arena gehabt. Das ist so ein Halbrund, so eine kleine Arena, zusammen mit der Maximina Pfennings. Die ist Assistentensprecherin der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie. Und es war total interessant zu sehen, wie jetzt die verschiedenen Wortbeiträge waren. Und es ist tatsächlich so, wir werden in Zukunft unsere Weiterbildung nicht mehr komplett selber machen können. Wir sind abhängig. Das ist durch die Krankenhausreform. Und wir brauchen so etwas, was ihr anbietet. Hast du in Zukunft vor, das nur auf bestimmte Fächer zu reduzieren? Oder für welche Fächer gilt das?
Also ganz im Gegenteil. Wir möchten das vollumfänglich für jedes Fachgebiet anbieten. Das können wir heute schon. Und was wir in Zukunft immer mehr machen, ist Gesundheitsregionen, ganze Verbünde an Kliniken und auch an Niedergelassenen miteinander zu vernetzen. Und das kommt durch die Reform immer mehr. Das wird die Zukunft bestimmen. Und wichtig ist, dass wir jetzt als Ärzteschaft miteinander anfangen zu reden und das ganze Thema auch gemeinsam mitgestalten. Das ist ein total wichtiger Punkt.
Ja, und zwar, es ist wie immer so, wir müssen der Ideengeber sein für unsere Geschäftsführungen, damit die das verstehen. Denn Geschäftsführungen haben genuin erstmal kein Interesse an Weiterbildung und das ist unsere Aufgabe. Dilan, ganz, ganz lieben Dank. Das war schon ganz kurz. Wir werden weiter miteinander sprechen, da bin ich ganz sicher. Und ich freue mich erstmal, dass du da warst. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Alles gut. Tschüss.
Wer von euch vielleicht schon den Stefan Freis kennt und auch ihn ein bisschen verfolgt und zugehört hat und vielleicht auch Vorträge besucht hat, weiß, dass eines seiner Steckenpferde die perioperative Schmerztherapie ist. Und ich freue mich, dass er für seinen folgenden Schnipsel vom Chirurgenkongress mit Professor Dr. Esther Purgatzky-Zahn, einer Anästhesistin und Schmerzforscherin, sich zu dem Thema Prospect unterhalten hat. Und die Prospect-Initiative, das werden wir auch in dem Schnipsel hören, aber das ist eine schon vor mehr als 20 Jahren gegründete Initiative, die sich mit evidenzbasierten Empfehlungen zur perioperativen Schmerztherapie befasst. Und die beiden gehen auch darauf ein, was uns das jetzt bringen soll, diese Initiative.
Hallo liebe Freunde, hier ist Stefan Freis, jetzt live wieder vom Chirurgenkongress. Ich habe neben mir Esther Purgatzky-Zahn, die kennt ihr schon, mit ihr habe ich schon mal einen Podcast gehabt. Da ging es um Akutschmerztherapie. Wir haben jetzt tatsächlich gemeinsam die Akutschmerz-Up-to-Date-Sitzung gehabt hier in der DCK-Arena. Das war eine sehr nette Veranstaltung. Und Esther ist bei mir. Liebe Esther, erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Stefan, dass ich hier sein darf als Anästhesistin auf dem Chirurgenkongress. Man fühlt sich ja doch immer etwas chameleonartig oder etwas andersartig. Deswegen tausend Dank.
Das kenne ich, wenn ich bei den Anästhesiekongressen eingeladen bin und als Chamäleon der Chirurgen rumlaufe. Esther, kurz und knapp, was für Messages gibt es im Moment aus deiner Sicht für uns Chirurgen, wenn es um Akutschmerztherapie geht?
Also es gibt drei Messages, die ich vielleicht hintereinander einmal kurz skizziere.
Okay.
Die erste ist ziemlich alt, aber immer noch gültig und insbesondere interessanterweise immer noch nicht bei 100% der Patienten anwendbar. Und das ist die Gabe eines Nicht-Opioid-Analgetikums. Ich nenne hier mal Ibuprofen, Metamizol, was wir ja in Deutschland haben, oder eines anderen Zyklooxygenase-Hemmers oder auch Paracetamol, wobei Paracetamol das am wenigsten wirksamste ist. Aber eines dieser Medikamente sollte ausgewählt werden für jeden Patienten und auch verabreicht werden über die Operation hinweg und abhängig von der Operation entweder 2, 4 oder sogar auch 5, 6 Tage lang.
Als sogenannte Basismedikation, das kriegen die ohnehin immer als Basismedikation, ja? Okay, dann Nummer 2.
Ja, Nummer 2 ist dann Top-Up, ne, nächste Stufe. Wir denken dann immer an Opioide, aber eigentlich sollten wir an Lokal- oder Regionalanästhesieverfahren bei der zweiten Stufe denken. Für viele Operationen ist tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass Infiltrationen in oder um die Wunde herum, Instillationen in die laparoskopische OP hinein, dass so etwas wirklich zusätzlich für die nächsten 16 bis 18 Stunden nach der Operation deutlich Schmerzreduktion bringt.
Ja, du hast ja jetzt bei unserer Sitzung über die Prospect-Initiative berichtet, da sitzen wir beide drin. Das ist eine im Internet gut nachzulesende Geschichte, eine internationale Vereinigung von Chirurgen und Anästhesisten. Da haben wir Leitlinien für Prozeduren erstellt und da steht es auch drin. Ja, wir haben es ja jetzt frisch gemacht für die Galle, für die Appendektomie, für offene und laparoskopische Kolonchirurgie. Und da steht das überall drin. Es kann jeder von euch, die ihr das jetzt hört, nachlesen, wie wir prozedurenspezifisch lokale Anästhesieverfahren anwenden. Super. Und was ist der dritte Punkt?
Ja, das sind dann schon zwei wichtige Bausteine. Und der dritte Punkt, und das sind in den dritten Punkt erwähne ich jetzt mal für die Patienten, und das sind ungefähr 20% der Patienten, die durch diese beiden Maßnahmen noch nicht optimal eingestellt werden können. Und bei diesen Patienten muss eben, bei diesen 20% der Patienten, dann doch ein individualisiertes Therapiekonzept eingesetzt werden. Und das ist eben so schön, dass wir jetzt Standards haben und dann individuell für einzelne Patienten doch auch wissen mittlerweile, zumindest für einige, was wir noch zusätzlich geben können, um auch, ich nenne das immer so präventiv, also schon bevor überhaupt der Schmerz exazerbiert, wir dort eine Schmerzreduktion haben. Und als Beispiel nenne ich immer den Patienten, der schon mit Opioiden vor der Operation kommt. Das ist ein Patient, bei dem ist das Nervensystem schon verändert. Und der, da wäre für den Anästhesisten wichtig, dass er zum Beispiel Ketamin intraoperativ verabreicht. Und dann postoperativ haben wir eine deutlich geringere Opioid-Anforderung des Patienten, geringeren Opioidverbrauch bei größeren Operationen vor allen Dingen. Ich denke jetzt hier an Wirbelsäulenoperationen, aber auch an viszeralchirurgische Eingriffe.
Ja, super. Übrigens alles nachzulesen in der Leitlinie, die Esther Pogatzki geleitet hat, die deutsche Akutschmerzleitlinie, und auf der Homepage von Prospect, wo wir prozedurenspezifisch genau das beschreiben. Liebe Esther, kurz und knapp, vielen Dank. Das war ein schnelles, gutes Interview. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Wie geht's dir?
Ja, wunderbar. Ich freue mich auch und natürlich dich auch wieder auf dem Anästhesiekongress. Danke dir.
Wunderbar. Tschüss, ihr Lieben.
Als nächstes hören wir Wolfgang Schröder. Wolfgang hat mit Professor Dr. Katja Schlosser gesprochen. Frau Schlosser ist nicht nur Gründerin von Die Chirurginnen, sondern wurde auch in den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie gewählt. Ein paar Glückwünsche von Wolfgang an Dr. Katja Schlosser.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wolfgang Schröder hier, live vom DCK in München. Und heute wieder einmal mit Katja Schlosser. Wir haben schon zusammen einige Podcasts gemacht. Ich freue mich, dass wir heute wieder hier zusammensitzen. Denn, liebe Katja, wir müssen dir ganz herzlich gratulieren. Du bist gestern gewählt worden bei der DGAV in den Vorstand. Was bedeutet, dass du in 3 Jahren auch Präsidentin der DGAV bist. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank auch für die Glückwünsche. Die gestrige Wahl war natürlich ein absolutes Highlight für mich und auch ein absolutes Highlight für mich an diesem Kongress, selbstverständlich.
Ich war gestern auch in der Sitzung und ich habe gesehen, dass du ganz viel Unterstützung hattest von deinen Chirurginnen e.V., die sicherlich mit dazu beigetragen haben, dass du gewählt worden bist. Hattest du vorher Werbung für diese Sitzung gemacht?
Hatte ich, wie der Gegenkandidat auch, aber ich glaube nicht, dass ich nur von Frauen gewählt worden bin, sondern ich hatte auch sehr, sehr viel Unterstützung von männlichen Kollegen. Das war schon schön.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, nämlich, wenn du dann Präsidentin wirst, was sind deine wichtigsten Ziele für unsere Fachgesellschaft, die DGAV?
Ich glaube, dass wir uns auf die neue Generation viel besser einstellen müssen und die Jüngeren auf anderen Wegen abholen müssen, als das bislang der Fall war. Diese Generation ist viel mehr digital als wir Alten. Und ich habe viele Erfahrungen, wie man den Nachwuchs begeistern und auch in unseren Fächern halten kann, durch meine Tätigkeit als Gründerin und derzeitige noch Präsidentin der Chirurginnen, und kann diese Erfahrungen mitnehmen in die DGAV, wobei mein Fokus ganz klar darauf liegt, alle mitzunehmen und nicht nur die Frauen. Ich möchte, dass die DGAV innovativer wird und diverser wird und mit einem anderen Perspektivbild, was ich einbringen kann, vielleicht sich noch ein bisschen breiter aufstellen kann.
Katja, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Interview. Wir sind sehr gespannt und wir drücken dir natürlich alle Daumen für deine Arbeit im Vorstand der DGV und freuen uns jetzt schon, wenn du dann Präsidentin bist und wir diesen Weg vielleicht auch ein bisschen als BDC und mit Surgeon Talk begleiten können. Herzlichen Dank.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auch.
Ja, als nächstes hören wir nochmal Stefan, der sich mit seinem nächsten Schnipselkandidaten, Professor Tim Filz, das ist ein Chirurg und auch Leiter der AG Perioperative Medizin, über die POMGUT-Leitlinie unterhalten hat. Das ist im Grunde eine Leitlinie über das perioperative Management bei gastrointestinalen Tumoren. Und wir wollen uns mal anhören, was die beiden dazu zu sagen haben.
Hallo liebe Freunde, Stefan Freis hier vom Chirurgenkongress. Ich habe Tim Filz bei mir, den kennt ihr schon aus einem Podcast mit Wolfgang Schröder zur POMGUT-Leitlinie. Lieber Tim, herzlich willkommen erstmal.
Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer des BDC-Podcasts.
Ja, wir haben zusammen heute einen ganzen Tag einen Workshop gemacht, Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Akutschmerz, die ich vertreten durfte. Und Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Perioperative Medizin, die Tim Filz leitet. Professor Filz ist ja Oberarzt an der Uniklinik in Bonn und hat die POMGUT-Leitlinie entwickelt. Das ist die perioperative Leitlinie zur perioperativen Medizin für gastrointestinale Tumorerkrankungen. Die solltet ihr euch mal angucken, denn da steht vieles drin für das, was wir immer sagen.
Für viszeral-onkologische Patienten, die mit bestmöglicher Qualität operiert werden sollten und entsprechend perioperativ gut behandelt werden sollten, dass sie eben hinsichtlich ihrer Prognose keinerlei Einschränkungen haben und schnellstmöglich in eine entsprechende Tumortherapie gehen können.
Und das ist ja auch so ein bisschen der Slogan, den wir beide lieben. Chirurgie ist mehr als operieren. Perioperative Medizin ist gar nicht so gefährlich. Das gehört dazu. Also nur operieren in der Chirurgie ist zu wenig. Wir müssen auch wissen, was im Umfeld passiert. Wir haben heute eine sehr gute Präsenz hier gehabt. Und es ist gestern, da waren wir beide in der Präsidiumssitzung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie entschieden worden, dass dadurch, dass ich aus dem aktiven Chirurgenleben ausscheiden werde, altersbedingt, dass die Arbeitsgemeinschaften Akutschmerz und perioperative Medizin zusammengelegt werden. Das wirst du dann übernehmen, lieber Tim, nächstes Jahr. Und hast schon so ein paar Ideen beim Kongress, das so ein bisschen weiterzumachen? Wir haben ja immer unsere eigenen Sitzungen gehabt aus den Arbeitsgemeinschaften. Wie kannst du dir das vorstellen? Hast du schon irgendeine Idee?
Jetzt zuerst mal finde ich es natürlich total schade, dass du mich alleine lässt. Aber ich nehme diese schwierige Aufgabe an. Ja, meine Hauptidee oder mein Hauptwunsch auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre tatsächlich, dass sich junge Kolleginnen und Kollegen engagieren, dass sie oder dass wir das gemeinsam dieses Feld bespielen können und gemeinsam ja die Zukunft der perioperativen Medizin entwickeln können. Das fände ich total genial und es würde mich total freuen, wenn sich viele von euch oder wenn viele von euch Interesse haben, mich gerne kontaktieren. Ich bin einfach zu finden über Google und schreibt mir eine E-Mail. Ich freue mich über jegliches Engagement und warte auf eure Rückmeldungen.
Das finde ich cool. Sehr gute Idee. Das ist jetzt kein Product Placement, sondern das ist klarer Aufruf, wer sich engagieren will als junge Chirurgin oder Chirurg in dieser Arbeitsgemeinschaft, ist herzlich willkommen. Wir können das total gut gebrauchen. Ich wünsche dir, lieber Tim, erstmal viel Erfolg damit. Ich wünsche uns beiden, dass wir uns oft wiedersehen an anderer Stelle.
Unbedingt.
Und zunächst mal auch uns beiden noch einen schönen Kongressverlauf, oder?
Auf jeden Fall uns und allen Zuhörerinnen und Zuhörern des BDC-Podcasts.
Wunderbar, mach's gut.
Tschüss.
Also ihr hört, Professor Wilz freut sich über aktive Mitarbeit. Ja, als letztes Interview, das war ein super spontanes Interview. Ich war gerade auf dem Heimweg und dann saß plötzlich in der Bahn neben mir Dr. Carolina Vogel. Und das war ganz witzig, weil Carolina hatte ich schon letztes Jahr interviewt auf dem DCK. Und dann dachten wir uns, machen wir noch ein ganz spontanes Interview mit schönen Abschlussworten zum Kongress.
Ich sitze gerade hier in der Bahn und habe gerade ganz spontan Carolina getroffen. Carolina kennt ihr auch vom letzten DCK in 2024. Carolina, sag ganz gerne mal, wie war für dich der Kongress?
Für mich als Unfallchirurgin ist der Kongress immer besonders spannend und toll, weil man natürlich nochmal ganz anders interdisziplinär in den Austausch kommt mit den anderen chirurgischen Fachrichtungen. Und das ist meiner Meinung nach die Stärke hier. Wir haben als Traumatologinnen und Traumatologen mit den Kinderchirurgen gesprochen. Wir hatten eine ganz tolle Polytrauma-Session, wo viele Allgemeinchirurginnen und Chirurgen waren. Und das ist natürlich alles ein bisschen cozy, aber ich glaube, das ist die große Stärke dieses Kongresses und deswegen macht es einfach so viel Spaß.
ein Highlight, was dir im Kopf geblieben ist? Die Polytrauma-Sitzung. Es war ganz spannend, auch vor den aktuellen Herausforderungen, denen wir in Deutschland, Europa und der Welt gegenüberstehen, war das ein spannender Austausch. Und viele Leute denken über ja, die gleichen Fragestellungen nach und so konnte man Kräfte und Ideen bündeln.
Ja, und während es für mich jetzt nach Hause geht, geht es für dich ja gar nicht so ganz nach Hause, sondern du hast noch einen Nachtdienst, der dir noch bevorsteht. Liebe Carolina, ich wünsche dir eine ganz gute Heimfahrt und ganz viel Kraft für deinen anstehenden Nachtdienst.
Merci, vielen Dank.
Ja, das ist interessant, dass Carolina Vogel das auch angesprochen hat mit der Polytraumasitzung. Ich hatte das auch von einigen Besuchern und Besucherinnen gehört, dass es eine Bundeswehrsitzung gab, die bis auf den letzten Platz gefüllt war, wo es eben um die Thematik ging, wie sind wir vorbereitet auf den Kriegsfall beziehungsweise auch auf die Versorgung von Verletzten aus dem europäischen Ausland. Und das beschäftigt viele. Und wir müssen uns auch darauf vorbereiten. Das ist ein wichtiges Thema, was bei dem DCK viele bewegt hat.
Ja, es ist definitiv kein schönes Thema. Es ist ein sehr ernstes Thema, aber umso wichtiger, dass man da auch ehrlich darüber spricht und ehrlich reflektiert, wie die Lage ist. Ja, und um von diesem Thema noch einmal wegzukommen, vielleicht noch schöne Abschlussworte zu finden. Es war ein sehr, sehr schöner Kongress. Wir danken allen Interviewpartnerinnen und Partnern, die sich da zur Verfügung gestellt haben. Und ja, ich würde sagen, Anna, dann bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr. Aber wir sehen uns, glaube ich, schon vorher einmal.
Wir sehen uns vorher, das stimmt. Aber wir sehen uns nächstes Jahr wieder zum DCK.
Na gut. Tschüss an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
DCK Kompakt wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Medtronic GmbH.